Die Vorstufe aus der Perspektive von Albrecht Fürster. 2 Jahre früher. Mein Name ist Albrecht Fürster. Nein, ich bin kein Fürster. Ich heiße nur so. Ich bin Vater von 3 Kindern und genau das ist meine Tragödie. Aber der Reihe nach. Meine Partnerin Ines hat so ihre Probleme. Trotzdem liebe ich sie. Ich versuche ihr nach bestem Wissen zu helfen. Wir haben regelmäßig Besuch, vom Jugendamt, weil sie, man verzeihe mir den unfeinen Ausdruck, den Arsch nicht hochkriegt. Der Müll stapelt sich in der Wohnung. Wenn ich sie nicht so sehr lieben würde, dann hätte ich sie längst verlassen. Aber was soll ich machen? Wenn ich nicht mitspiele, verliere ich sie und wahrscheinlich auch die Kinder. Im Laufe der Zeit bemerke ich, dass sich Ines mehr und mehr von mir distanziert. An einem Junitag sitze ich in meinem Büro und brüte über meinen Unterlagen. Das Telefon klingelt. Es ist Ines. »Ich fahre mit den Kindern ein paar Tage zu meiner Mutter«, sagt sie.
»Was soll ich schon dagegen haben?«
»Die Wohnung ist leer, als ich am Abend nach Hause komme. Ich versuche, Ines zu erreichen«, doch ich erreiche nur die Mailbox. Kennen Sie das? Wenn Sie ein ungutes Gefühl haben, wenn Sie wissen, da stimmt etwas nicht? Die nächsten Tage immer dasselbe. Nur einmal klingelt das Handy. Sie nimmt ab, legt aber sofort auf, als sie meine Stimme hört. Jetzt weiß ich definitiv, dass etwas nicht in Ordnung ist. 2 Tage später platzt die Bombe. Ich erhalte einen Anruf vom Jugendamt. »Herr Fürster«, sagt die Dame, »Ihre Partnerin hat bei Gericht das alleinige Sorgerecht und eine Gewaltschutzanordnung beantragt. Sie können sich dazu äußern.« »Bitte?« »Sie hätten sie bedroht und sie hätten gedroht, ihr die Kinder wegzunehmen, notfalls mit Gewalt.« Fassungslos starre ich den Hörer an. »Hören Sie«, beginne ich. »Ich wollte Sie nur informieren. Die Anhörung ist in 2 Tagen.« Die Frau legt auf. Unglücklicherweise habe ich am Abend einen Unfall. Ich rutsche in der Dusche aus und knalle mit dem Kopf gegen die Wand. Ich fahre ins Krankenhaus. »Na ja, eine Gehirnerschütterung. Wir behalten Sie erst mal hier«, sagt der Arzt. Man verabreicht mir Schmerzmittel. Ich teile einem befreundeten Anwalt, der mich vertritt, mit, dass ich am Termin nicht teilnehmen kann. Ein paar Tage später bin ich wieder zu Hause, als es an der Tür klingelt. Ein Mann vom Gericht, Zustellungsbeamter. »Es geht um Frau Rohleder. Klingelt es da bei Ihnen?« Ich ahne, was kommt, verneine aber. »Ich habe hier einen Gerichtsbeschluss.« Der Mann übergibt mir ein Dokument. Es ist eine Anordnung, dass ich mich Ines und den Kindern nicht nähern darf. Es steht was von mehrfacher Vergewaltigung. Ich breche zusammen. Einige Monate später ist die Verhandlung vor dem Familiengericht. Die Kinder haben den Lebensmittelpunkt bei der Mutter und gegen den Kindesvater laufen Ermittlungen. Meine Mandantin hat wirklich Angst vor ihm. Ängstlich wirkt Ines eigentlich nicht, eher gehässig und bösartig. Die Richterin beschließt, das Sorgerecht einstweilig an die Kindsmutter zu übertragen. »Sie sehen nicht gut aus«, sagt sie mit scheinbar echter Anteilnahme. »In ihrer Situation sind sie kaum in der Lage, sich um ihre Kinder zu kümmern.« Außerdem sei die Mutter-Kind-Bindung zu bedenken. Vom Jugendamt ist zwar jemand anwesend, aber angeblich hat Ines jetzt ihren Haushalt im Griff und es bestehen keine Bedenken mehr. Ich bin zerstört. Das Verfahren wegen Vergewaltigung wird eingestellt, weil Ines immer wieder neue Geschichten erzählt, die nicht zueinander passen. Aber sie hat ja schon gewonnen. Sie hat die Kinder und ist mit ihnen ins Ausland gezogen. Ich weiß nicht, wo sie sind. Jeden Tag mache ich mir Sorgen. Ich erkundige mich bei meinem Anwalt, aber der zeigt sich auch nicht besonders beeindruckt. gegen einen Vorschuss von 2500 Euro, würde er sich um die Sache kümmern. Nun, ich habe keine 2500 Euro, aber ich beschließe, sie irgendwie zu beschaffen. Aufgrund der Vergewaltigungsvorwürfe musste ich meine Arbeit aufgeben, weil Ines auch im Internet Stimmung gegen mich gemacht hat. »Er hat mich immer und immer wieder vergewaltigt«, schrieb sie beispielsweise, »so anonymisiert, dass ich auch dagegen nichts machen kann. Ein Freund von mir macht mich im Oktober diesen Jahres auf ein Projekt aufmerksam.
»Die suchen noch jemanden für einen Medikamententest. Da kriegst du 3000 Euro dafür. Wäre doch was.«
»Medikamente?
Hey, mach dir nicht ins Hemd. Die bewachen das ja.«
»Ich werde am 20. Oktober in die Klinik aufgenommen. Und die Tests sollen 2 bis 3 Monate dauern. Wie hätte ich wissen können, dass ich den Jahreswechsel nicht mehr erleben würde?«